Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Tomken aus Rostock. Tomken ist eine deutschsprachige Singer-Songwriterin und Musikerin. Im November 2025 gelang ihr im Rahmen des Local Heroes Band Wettbewerbs über das Bundesfinale hinweg der Sieg als bester Newcomer Act 2025. Tomkens Musik verbindet Einflüsse aus Pop, Hip-Hop und elektronischer Musik mit kraftvollen und melancholischen Texten, die halb gesungen, halb gesprochen sind. Im Backstage-Podcast unterhalten wir uns unter anderem über Nähe und Distanz zur eigenen Musik, den Umgang mit Bühnenangst und alternative Musikstreaming-Dienste. Außerdem erzählt Tomken von den vielen Erfahrungen, die sie beim Bundeswettbewerb gesammelt hat. Hallo Tomken!
Hallihallo!
Schön, dass du da bist, bin sehr gespannt. Du hast dich ja bei mir gemeldet, weil du eine Bekannte von Lia Blue bist, die vor kurzem bei mir im Podcast war.
Genau.
Also macht ihr auch Musik zusammen oder woher kennt ihr euch?
Nee, nicht zusammen, aber wir wohnen hier in derselben Stadt und da kennt man sich halt zwangsläufig, weil die Stadt ist jetzt nicht besonders groß.
Okay.
Aber wir sind auch untereinander alle super vernetzt. Also wir haben auch so ein jetzt neuerdings einen Stammtisch quasi innerhalb der Stadt, wo sich alle MusikerInnen, die Bock haben, irgendwie regelmäßig treffen und vernetzen.
Ach, cool.
Und quatschen, ja.
So ein Netzwerk dann auch bilden, das
genau.
Ist ja cool. Okay.
Ja.
Ich habe bei dir verschiedene Begriffe gelesen, wenn es um deine Musik geht. Deutschpop mit Gefühl und Bums hat mir sehr gut gefallen. Aber ich habe auch Artpop gelesen. Was ist denn Artpop?
Oh, das wurde ich heute schon mal gefragt. Die Person dachte, der Begriff ist irgendwie neu entstanden, aber den gibt's tatsächlich schon. Den habe ich jetzt nicht neu erfunden. Artpop ist letztendlich einfach eine Form des Pops, der bisschen mehr edgy ist, also nicht ganz so mainstreamig daherkommt, sondern auch sehr viel künstlerische Inhalte irgendwie mitbringt und ja, dementsprechend halt nicht so standardisiert ist wie klassischer Chartpop, sag ich mal, ne?
Ja. Du bist ja seit 2021 als Tomken unterwegs, hattest da auch deine Debütsingle Benzin. Wie kam es denn dazu? War das ein Corona-Projekt?
Nee, das war schon ganz lange irgendwie in meinem Kopf. Also ich mache ja schon seit, gefühlt seitdem ich denken kann und irgendwie meine Hände benutzen kann, mache ich Musik. hatte viele, viele Bands, wo ich auch gesungen habe und teilweise auch Gitarre gespielt habe. Und dann hat sich irgendwann mal so ein Wunsch ganz langsam etabliert, dass ich auch mal gerne A auf Deutsch wieder schreiben wollen würde und dass ich auch einfach mal ein Solo-Projekt gerne starten würde, um zu gucken, was dabei so rauskommt. Und dann ist es halt, ja, Corona war auf der einen Seite ein Zufall, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen so ein leichter Push, weil man einfach Zeit hatte, ne? Und dann dementsprechend auch viele Ideen einfach, ja, die so brachlagen, mal durcharbeiten konnte.
Das heißt, du hast schon als Kind irgendwie Instrumentalunterricht auch gehabt oder hast du einfach für dich Musik gemacht?
Den einzigen Unterricht, den ich hatte, war damals Melodica. Ich weiß nicht, ob du Melodica noch kennst.
Ist das dieses Teil, wo man reinpustet,
ja,
und dann
genau.
Auf einer Klaviatur spielt und was so lustig klingt?
Genau, genau.
Okay.
Das war damals mein erster und letzter Unterricht. Ich glaube, ich hatte noch mal irgendwie 2 Stunden Gitarrenunterricht, aber ich war viel zu ungeduldig dafür. Und ich bin einfach nicht so der Typus, oder war damals zumindest nicht der Typus, mir Instrumente beibringen zu lassen, weil ich muss das irgendwie selber erforschen und
so
selber meine.
Autodidaktisch, ja. Mhm.
Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann die Gitarre mir geschnappt und hatte die ersten Akkorde von Postern von der Bravo damals von irgendwelchen MusikerInnen mir abgeguckt und dann ausprobiert und so ging's los.
Ja. Von der Bravo, super. Du hast jetzt gerade gemeint, du wolltest wieder Deutsch singen. Also hast du zwischendurch in einer anderen Sprache gesungen und dann wieder zurück zu Deutsch?
Ja, ich hatte meine allererste Schülerband, da muss ich so 14 gewesen sein, 14, 15. Da habe ich das allererste Mal auf Deutsch geschrieben und dann bin ich sehr schnell zu Englisch gewechselt, weil es irgendwie, weiß nicht, war so die Masse, also die meisten haben irgendwie auf Englisch geschrieben, Neue Deutsche Welle war ja schon lange vorbei. Ja, und dann blieb dieser englischsprachige Tenor einfach. Und dann habe ich gesagt, nee, jetzt möchte ich nochmal auf Deutsch schreiben. Aber es war halt, mir kam das immer ganz gelegen, weil Englisch immer so ein bisschen distanzierter ist, allein schon durch die Sprachbarriere an sich. Aber auch, weil man einfach viel mehr mit Bildern irgendwie spielen kann im Englischen, was man im Deutschen irgendwie nicht, also kann man auch, aber es ist anders.
Es hat ja einen größeren Wortschatz, soweit ich weiß, ne, die englische Sprache als die deutsche. Es gibt,
ja,
glaube ich, mehr
an.
Wörter für das Gleiche.
Und es das heißt dann aber so ein bisschen was anderes.
Ja, genau. Ja. Und man kann irgendwie viel mehr damit spielen.
Mhm. Das heißt, Deutsch ist näher jetzt wieder an dir dran?
Ja, das ist ein bisschen immer der Witz. Ich wollte ja eigentlich näher dran sein mit der Sprache. Deswegen habe ich ja dann auch Deutsch gewählt. Und habe es dann aber irgendwie trotzdem geschafft, die Nähe wieder aufzuweichen, weil ich ja doch schon sehr, sehr viel um die Ecke denke bei meinen Texten und sehr viele bildliche Elemente auch drin habe. So, ne? Und habe es dann wieder geschafft, irgendwie Distanz reinzubringen. Aber es ist nicht schlimm, das war halt einfach so ein Ausprobieren. Und ich merke halt einfach, dass ich, glaube ich, die Distanz einfach brauche.
Mhm. 2024 ist dein erstes Album erschienen, Porzellan. Und im nächsten Jahr, im März 2026, soll eine neue EP rauskommen, die heißt Raufaser. Da gibt's auch schon einen Song, Kalter Krieg, den kann man sich schon anhören. Da wäre jetzt meine Frage, wie entsteht deine Musik? Also einfach vom Ablauf her, hast du Instrumente, spielst du die ein? Hast du ein Studio, hast du einen Probenraum? Wer macht das Mastering? Wie entsteht eine EP zum Beispiel?
Also es ist ganz unterschiedlich. Also Porzellan ist ganz anders entstanden als jetzt EP, als die EP Raufaser. Bei Porzellan habe ich alles, also wirklich von Grund auf selber gemacht, von Recording über Mixing, Mastering, auch das Artwork.
Und alles selber beigebracht?
Genau, alles selber beigebracht, teilweise über so Online-Kurse, also wo einfach so Videos aufgenommen worden sind, wo man so bestimmte Tutorials hatte, die man so durchgegangen ist, genau. War aber schon immer auch interessiert. Ich glaube, ich habe sogar schon, ja, das war auch während meiner Schulzeit noch, also auch so 16, 17, da hatte ich auch schon den ersten Kontakt zu so DAWs, ne, zu Workstations, wo man so aufnehmen kann. Deswegen war das jetzt für mich nicht komplett neu. Aber da Professionalität reinzukriegen, ist halt nochmal so ein ganz anderer Schnack, ne?
Mhm.
Ich wollte auf der einen Seite so 100% Kontrolle haben, deswegen habe ich mich auch dazu entschieden. Es war nicht nur eine Geldfrage, sondern auch wirklich einfach die Kontrolle. Jetzt die EP-Rauphase, da habe ich, also ich merke halt, dass ich einfach nicht alles 100% leisten kann und dabei auch 100% geben kann. So, das funktioniert einfach nicht. Jetzt so mit wachsender Professionalität muss man einfach bestimmte Sachen abgeben und das habe ich jetzt getan. Bin da aber auch sehr eigen in meiner Auswahl gewesen. Also ich brauche sehr viel Vertrauen irgendwie in die Person, wo, wenn ich Sachen irgendwie abgebe, gerade was so hochemotional irgendwie besetzt ist. Und das ist Musik ja einfach. Und jetzt habe ich einen, ich nenne ihn immer Producer. Ich weiß gar nicht, ob er sich offiziell so nennt. ist ein Kumpel auf jeden Fall, der sich das auch alles selbst beigebracht hat und auch auf einem hohen Niveau mittlerweile in meinen Augen schon unterwegs ist. Da haben wir dann so ein bisschen mal geguckt, hey, wollen wir mal gucken, ob wir das zusammen irgendwie hinkriegen, dass ich schon die Demo liefere und alles andere, was dann nachher das ganze Ausfeilen angeht, mit nochmal Instrumentenlayer draufpacken, letztendlich einfach ne, das klassische Mixing und Mastering, das macht er dann. Aber ich brauche halt diesen Prozess, dass ich mitarbeiten kann, das war mir ganz wichtig.
Ja.
So, ne? Das
ja.
Ist ja bei so klassischen Sachen einfach nicht gegeben. Wenn du es zum Mixing abgibst, dann gibst du das auch wirklich ab. Du bist dann fertig. Da ist gar nichts mehr irgendwie drin, dass man mal so iterativ ein paar Schleifen drehen kann, sondern man kriegt es dann irgendwie wieder fertig zurück. Und dann, ja, muss man damit arbeiten. Und das war irgendwie nicht meins. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir genau diesen Weg irgendwie gefunden haben und dass das für uns beide funktioniert.
Also das ja auch darüber kommunizieren könnt und euch dann nicht jeweils irgendwie angegriffen fühlt in eurer Kreativität, sondern dass ihr euch dann eher gegenseitig so bereichert.
Ja, genau. Ja, weil manche Sachen, das kennt man ja von vielen, auch wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn man malt, zeichnet, wie auch immer, manche Sachen entstehen halt erst oder die Ideen entstehen erst beim Machen und da finde ich es so schwierig, schon das irgendwie als fertiges Produkt zu deklarieren und dann zu sagen, so und jetzt muss nur noch so ein, ja, einmal rüberbügeln und dann ist es fertig.
Ja,
das ist ja Quatsch.
Ja. Du hast auch einen Schlagzeuger, den sieht man relativ oft, wenn es um deine Auftritte geht. Nimmt der auch Sachen auf für dich, dann für deine Songs?
Bisher nicht. Also es ist schon mal so eine Sprache gewesen, aber es ist ein unheimlicher Aufwand, der sich jetzt ein bisschen reduziert hat, weil er selber schon so ein Setting geschaffen hat bei sich im Proberaum. Er ist ja auch selbstständig schon unterwegs und kann das relativ schnell auch umsetzen, ne? Aber bisher war es immer noch einfacher, das über MIDIs einfach selbst zu programmieren. Und da ist die Technik momentan auch sehr, sehr fortgeschritten, dass man das teilweise gar nicht raushört, ne?
Das heißt, er unterstützt dich live bei Konzerten.
Genau, und er ist auch in Absprachen dabei. Also ist auch der Producer, von dem ich geredet habe, Jan heißt er, kann ich aber beim Namen nennen. Jan und Sönke, die kennen sich beide auch. Über Sönke bin ich quasi auf Jan damals aufmerksam geworden. Die waren auch mal zusammen in der Band. Und dann sind wir auch im Dreiergespann manchmal in Absprache, ne? Gerade wenn es um Drumparts oder Percussion-Elemente geht, da hat er einfach die bessere Kompetenz und weiß genau, welche Klänge da irgendwie besser wären. Und da gebe ich dann auch gerne ab, weil da bin ich einfach nicht der Profi und dann ist das in Ordnung.
Was ja aber sehr im Mittelpunkt bei dir steht, das habe ich auch gemerkt beim Anhören deiner Musik, die Stimme. Also die Stimme, der Text. Und was du auch mit der Stimme machst, ne, weil du nicht nur rein einfach Töne singst, sondern da gibt's auch fast schon Sprechgesang dazwischen oder es gibt ein Knarzen, ein Quietschen, weil die Emotion es braucht oder weil der Text es braucht. Also das steht ja, glaube ich, bei dir im Vordergrund, oder?
Auf jeden Fall, ja. Ich überlege gerade, wieso die Evaluationsschritte waren, aber ist gar nicht so gezielt irgendwie entstanden, sondern einfach aus dem Bauchgefühl heraus. Aber ich mochte schon immer diese Art von Sprechgesang, was du auch gerade meintest, also dass es irgendwie so halb gesungen, halb gesprochen ist. Das kam aber ganz intuitiv irgendwie selber aus mir raus. Alles andere, was auch so Hintergrundelemente sind, ne, sei es Geräusche oder was du meintest mit diesem Knarzen und so, das entsteht dann einfach durch Ausprobieren und cool finden oder eben verwerfen, je nachdem. Ja, das haben wir jetzt zum Beispiel bei der EP, find ich ganz interessant, da hat sich von alleine so ein bisschen so eine Dynamik eingeschleicht, dass es sehr cineastisch irgendwie geworden ist, also hat so einen filmischen Charakter, das merkt man ja auch schon ein bisschen bei Kalter Krieg, finde ich. Und das ist irgendwie eine Entwicklung, die ich sehr begrüße, weil ich die sehr cool finde und es irgendwie sich genau richtig anfühlt, ist genau da, wo ich irgendwie hin wollte, ohne dass ich das vorher hätte so beschreiben können.
Ne, jeder Song erzählt so seine Geschichte, finde ich. Auch mit den Videos auch zusammen. Ich habe ja auch zwei Videos von dir auf YouTube noch gefunden und die sind ja auch sehr bildgewaltig so, ne? Sehr eindringlich.
Das stimmt, ja.
Was ich auch spannend finde, man hat so das Gefühl, du bist immer ganz kurz vorm Ausbruch, aber es bricht nicht aus. Das finde ich total faszinierend, weil es total kraftvoll ist, aber es hat die ganze Zeit so einen Druck, es zieht die ganze Zeit so, aber es bricht nie aus. Und das macht es total spannend, finde ich, zu hören. Also ich meine das gerade positiv. man könnte genauso gut denken, oh, wenn jetzt der Refrain einsetzt, dann kommt so eine richtig laute Schrei-Metal-Stimme. Das passiert aber nicht. Ja, es bleibt immer so ein bisschen der Deckel drauf gedrückt. Und das macht es total auch spürbar, was für eine Emotion du da mitgeben willst. Wenn ich jetzt auch mal so ganz nüchtern aus dem Schauspiel komme, das ist oft spannender, wenn jemand gegen was ankämpft, anstatt einfach nur jemand, der da halt verzweifelt ist und rumheult.
Ja, aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich finde es interessant, dass du das so siehst. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es stimmt wahrscheinlich, weil, ne, was ich auch meinte mit dieser Distanz, dadurch, ich kann nicht Songs schreiben, wenn ich in der Emotion tief drin bin. Das geht bei so etwas ruhigeren Gefühlen wie so Trauer noch einigermaßen gut oder besser. Aber gerade wenn es so starke Gefühle sind wie auch Wut, dann kann ich nicht direkt im Gefühl schreiben. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum denn das nicht so explodiert, ne? Sondern weil ich halt die Distanz erstmal schaffe, indem ich das irgendwie sacken lasse, darüber nachdenke und daraus irgendwie was Konstruktives mache. Und diese Konstruktivität ist ja dem komplett entgegengesetzt, ne? Das dem Ausbruch.
Ja. Klingt aber auch recht achtsam und gesund.
Ja, ich glaube, beides ist gesund. Ich glaube, wenn man ständig nur darüber nachdenkt, warum etwas sich wie anfühlt und man sich gar nicht den Raum nimmt, das Gefühl rauszulassen, stelle ich mir auch schwierig vor. Mhm. So.
Ja.
Aber ich glaube, gerade in der Musik habe ich halt diesen Weg gewählt. Mache ich dann in anderen Sachen, glaube ich, explodiere schon mal eher.
Worum geht's denn inhaltlich in deiner Musik oder wie kommst du auf ein Thema? Sind das persönliche Erfahrungen?
Die meisten schon, würde ich sagen. Beziehungsweise selbst wenn es keine persönliche Erfahrung ist, sondern irgendwie einfach Stories, die man von außen irgendwie mitbekommt, die werden ja, umso länger man sich damit beschäftigt, irgendwie zu einem eigenen Thema. Es ist halt viel, man merkt es ja auch anhand der Melodieführung und so, viel auch Unbequemes einfach dabei, Melancholisches, zum Teil auch Düsteres, aber es ist irgendwie nie eine konkrete Erfahrung, die da drin steckt in einem Song, sondern es sind meistens irgendwie ein Konglomerat aus ganz vielen Situationen, die dann so Hand in Hand gehen und so ein gewisses Gefühl irgendwie aufmachen und verarbeiten.
Magst du noch was zu der neuen EP sagen? Was wird daran vielleicht neu sein oder anders als vorher?
Also auf jeden Fall dieser filmische Sound ist jetzt bei den anderen Songs nochmal mehr hörbar. Da bin ich echt gespannt, wieso da die Resonanz ist. Ansonsten ist es auch viel voller. Also ich habe bei Porzellan generell darauf geachtet, dass zum Beispiel die Drums und Percussions, dass sie sehr hart rauskommen. Das ist jetzt bei Rauphase anders. Da ist es eher so ein bisschen, ja, einerseits gediegener und so unterschwelliger, aber dadurch, dass es so viele Instrumente und so viele Percussion-Elemente sind, wirkt es halt einfach sauvoll, dieser ganze Sound, was es nochmal trotzdem auch kraftvoll macht. Und ich bin an der einen oder anderen Ecke, glaube ich, lyrisch auch ein bisschen gesellschaftskritischer geworden, was ich am Anfang immer gar nicht bewusst vermieden habe, sondern einfach, ich finde es halt unheimlich schwer, über Politisches und Gesellschaftliches irgendwie so konkret zu schreiben, weil ich finde, dass man da eine unheimliche Sprachgewalt braucht und die habe ich in dem Punkt einfach nicht. Da gibt es andere KünstlerInnen, die da viel krasser unterwegs sind. Aber das habe ich da an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, mal gewagt und versucht zu produzieren.
Mhm. Wie viele Songs werden drauf sein?
5.
Und dann so Streaming-Plattformen oder gibt es auch irgendeine Vinyl oder irgendwas?
Ja, ist alles gerade in Planung. Ich möchte es auf jeden Fall schon gerne auch physisch irgendwie drucken lassen. Es ist noch so ein bisschen Hin- und Her-Überlegung, ob Vinyl oder CD. Aber ich glaube, es wird letztendlich auf CDs hinauslaufen, weil es einfach günstiger ist.
Ah ja, okay. Ja, ja, cool. Worüber wir auf jeden Fall noch sprechen sollten, ist, dass du gerade erst im November einen Wettbewerb gewonnen hast und du bist jetzt offiziell bester Newcomer-Act 2025. Herzlichen Glückwunsch erstmal.
Dankeschön.
Das sah ja echt krass aus. Da würde ich gerne ein bisschen was zu wissen, weil ich hier in dem Podcast selten über solche Wettbewerbe spreche. Also hin und wieder wurde es schon mal irgendwie erwähnt, aber das waren auch meistens so kleinere Sachen. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass das ein recht großer Wettbewerb war, auch von der Zeit her. Also, dass das recht lange auch ging mit vielen Runden und vielen Erfahrungen. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, was war das für ein Wettbewerb? Wer hat den rausgeschrieben?
Genau, also der Local Heroes Band Wettbewerb wird quasi, oder der Einzug in diesen Wettbewerb wird quasi von den einzelnen Bundesländern gestaltet und jedes Bundesland hat so seine eigenen Regeln, wie das funktioniert. Es wird dann von jedem Bundesland quasi ein Act, in welcher Auswahlrunde auch immer das gestaltet wird, ausgewählt, um in den in das Bundesfinale einzuziehen. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern war das das Landespopfestival, was über die Pop-KW quasi lief. Die haben letztes Jahr im Oktober gab es quasi den Wettbewerb.
Also 24 dann? 2024?
Genau.
Ja,
genau,
okay.
2024. Da konnte man sich wie jedes Jahr einfach bewerben und dann wurde aus den ganzen Bewerbungen werden immer 5 Acts ausgewählt. Ja, 5. Die sich dann live da präsentieren. Dann gibt es da schon eine Jury. Es gibt auch da schon ein Coaching-Programm. Da war zum Beispiel bei uns die Rixa schon Coachin, sagt man Coachin?
Vielleicht, ich weiß auch nicht. Das ist ja ein englisches Wort, ne? Da finde
ja,
ich das
deswegen,
auch immer schwierig, ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall war Rixa da bei uns auch schon und hat uns da gecoacht und die war nachher später auch beim Local Heroes mit dabei. Die war da sogar in der Jury das erste Jahr. Wenn man von der Jury dort ausgewählt wird, das war dann bei uns der Fall, hat man damit den Einzug in das Local Heroes Bundesfinale. Und da sind dann wirklich aus jedem Bundesland ein Act und die treten nochmal gegeneinander an. Und es, ne, wie du schon gesagt hast, ist halt über einen langen Zeitraum. Einerseits, weil die Vorrunde ja schon, wie gesagt, im Oktober 24 war. Dann werden ja nach und nach die ganzen anderen Bundesländern ausgewählt. Und dann findet im September dieses Jahres war das dann dieses Bundesfinale statt. Und dann gibt es dann von Donnerstag bis Sonntag gibt es ein Komplettprogramm, wo man, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so eine Band, die so immer von Termin zu Termin so ein bisschen geschubst wurde. Es war so sehr, sehr eng getaktet. Aber es waren richtig coole Termine und alles auch super organisiert. Also da arbeiten nur Ehrenamtliche. Und also da steckt so viel Herzblut drin, das merkt man irgendwie auch. So, was da alles auf die Beine gestellt worden ist, ist schon, also wirklich krass, ziehe ich meinen Hut vor, auch wie professionell das alles abläuft. Und da gab es dann auch wieder Coachings zum Thema, ne, Bühnenerfahrung und Bühnenbild oder auch so rechtliche Geschichten, GEMA, Künstlersozialkasse, alles, was irgendwie, ja, die Selbstständigkeit betrifft, weil ist ja so krass, wenn man als Musikerin irgendwie entscheidet, so, ich mache jetzt Musik, denkt man immer so, naja, man hat denn so seinen Hauptjob und dann macht man nebenbei so ein bisschen Mucke. Aber man muss ja mit der ersten Einnahme, die man generiert, wenn man das Gefühl hat, das wird jetzt eine regelmäßige Einnahmequelle, egal wie gering das ist, muss man sich ja irgendwie anmelden und dann ist man von jetzt auf gleich irgendwie selbstständig und ist halt nicht so wie bei anderen Branchen, dass es dann irgendwie ja so Stellen gibt, wo man hingehen kann und sagen kann, ach ja, was muss ich jetzt beachten? Oder auch wenn man zu SteuerberaterInnen geht, so, dann hört man immer eine Ablehnung. weil die halt sagen, man ist viel zu klein, um da irgendwie genommen zu werden. Also man ist komplett irgendwie lost und alleine. Ja, deswegen war das ganz cool, dass da auch solche Beratungsangebote waren, die genau zugeschnitten waren auf den eigenen Act und auf die eigene Situation. Dann gab es ein Live-Recording, was ja auch quasi bei YouTube hochgeladen worden ist, da diese Videos. Und dann gab es noch jeden Abend 4 bis 5 Bands, die dann sich präsentiert haben und quasi ein Konzert gegeben haben. Das war auch richtig krass Erfahrung, irgendwie so unter MusikerInnen zu sein. Da waren ja wirklich fast ausschließlich, sag mal so 90% MusikerInnen, ne? Mhm. Die dann da zugehört und zugeguckt haben. Und man hatte am Anfang so Angst, weil man dachte, okay, ist da jetzt irgendwie voll der Konkurrenzdruck so hoch, ja, oder gönnt, genau, man sich, ja, irgendwie gegenseitig nichts, oder? Mhm. Aber es war überhaupt nicht so. Im Gegenteil, man hat sich so super gegenseitig supportet und das war auch alles so echt und authentisch, weil man einfach wusste, so jeder hat irgendwie das Gleiche gerade zu tun und das Gleiche auf dem Zettel und man hat einfach geguckt, wie man irgendwie den anderen so supporten kann. Das war richtig, mhm, cool. Ja, und auch generell alles auf Augenhöhe, ne? Also selbst die Jurymitglieder waren halt super zugänglich. Wenn man Fragen hatte, konnte man da Fragen stellen und hat sich über alles Mögliche unterhalten, auch persönliche, private Sachen. Also war schön.
Ich hatte irgendwo den Satz von dir gelesen, es fühlt sich an wie die Klassenfahrt, die ich mir immer gewünscht habe. Das fand ich so einen schönen Satz.
Ja, auf jeden Fall.
Also zeigt ja auch, wie schön die Erfahrungen mit den anderen waren.
Ja, auf jeden Fall. Das war ja wie so eine Klassenfahrt, weil man irgendwie, man hatte auch so eine Unterkunft, die so Klassenfahrt-Vibes gegeben hatte mit so Hochbetten, wo man unten sich den Kopf gestoßen hat, weil man versucht hat, sich aufzurichten. Es war schon herausfordernd. Das ist ein
Jugendferienlager.
Ja, genau. Aber wir waren alle im selben Boot und haben versucht, das Beste draus zu machen. Und letztendlich war das ja auch, also es meckern auf hohem Niveau, ne? Also wir hatten eine Unterkunft, das wurde alles bezahlt, gestellt.
Ja,
und also
ja. Ja. Hättest du gedacht, dass du das gewinnen könntest? Oder mit welcher Motivation hast du da dich angemeldet? Hast du gedacht, du möchtest einfach vor allem die Erfahrungen mitnehmen oder wolltest du gewinnen?
Also ich habe am Anfang gar nicht so richtig verstanden, was das Local Heroes überhaupt heißt. Beziehungsweise habe am Anfang auch gar nicht so richtig mitgeschnitten, dass das so der Hauptgewinn ist. Ich habe irgendwie nur so mitbekommen, ach ja, man gewinnt da irgendwie so einen Einzug in so ein Local Heroes. Und ich habe das gar nicht so richtig hinterfragt, weil für mich stand erstmal nur im Vordergrund, das war ja der erste Gig beim Landespop-Festival mit Sönke, dass das alles irgendwie funktioniert und dass wir gucken, ob wir so genau so zusammenarbeiten können, wie wir es uns erarbeitet haben und vorgestellt haben. Und dann kamen so nach und nach so ein paar Infos rein zum Local Heroes, dann gab es so die erste digitale Vorstellungsrunde und dann habe ich erst verstanden, ach so, hier geht's auch noch mal um was. Und als wir dann vor Ort waren, so dann hat man langsam gemerkt, ah, okay, hier ist doch ein bisschen Druck auch hinter. Und als dann diese Überbrückungszeit war, es war ja eine relativ lange Zeit, ne? Sie waren Ende September waren wir da auf Schloss Hundesburg. Da gab es dann diese ganzen Juryrunden und Konzerte und alles. Und dann hatten wir ja erst am 15. November, 2 Tage nach meinem Geburtstag, witzigerweise, hatten wir dann diese Preisverleihung. Und bis dahin wusste auch niemand von uns Bescheid. Es gab so verschiedene Phasen. Man hat immer sich so ausgemalt, wie wäre es eigentlich, wenn man gewinnt? Dann hat man sich aber schlecht gefühlt, weil man darüber nachgedacht hat. Wenn man dann auch denkt, ach, jetzt geht man schon davon aus oder man denkt darüber nach, dann jetzt muss man auf Holz klopfen, weil jetzt hat man schon gedacht, jetzt wird es nicht passieren und die anderen sind eh viel besser. Und gab so alle Phasen, die man regelmäßig durchlaufen ist. So, aber es hat mich auf jeden Fall trotzdem überrascht, als ich dann da war, weil ich überhaupt nicht wusste, wonach die gehen, wonach die entscheiden. Das waren alle wirklich durchweg auf einem richtig krassen Niveau unterwegs. Und ich hätte es auch super schwierig gefunden, da eine Entscheidung zu fällen.
Also wusstest du es auch wirklich nicht bis zu dem Moment, wo dein Name genannt wurde,
ja,
auf der Bühne?
Genau.
Krass, was ist dir da durch den Kopf gegangen, als das dann kam?
Ja, das war so, es war ein bisschen gemein, weil es war in der Rede, war so ein kleiner Hin versteckt, den nur ich und Sönke verstehen konnten, weil Laudation, also die Rede, die
Laudatio.
Da gehalten, Laudatio, ja. Genau, die da gehalten worden ist, da war so ein Satz drin, den sie nur zu uns gesagt hat im 4-Augen- oder 6-Augen-Gespräch. Genau, ihr habt meine Dämonen geweckt, meine inneren früheren Dämonen. Und diesen Satz hat sie ja bei der Rede auch benutzt, Marie. Und dann wusste ich schon so, oh Gott, sie meint uns. So. Und es war schon so krass, dann noch das auszuhalten, diese Rede zu Ende zu hören, weil die Reden waren ja auch immer so gemein gemacht, dass es irgendwie jeder und keiner hätte sein können. Oh, das war kräftezehrend. Also mein Adrenalinpegel war die ganze Zeit immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter.
Fragt man sich dann auch wahrscheinlich, habe ich mir das gerade eingebildet? Hat sie das wirklich gesagt? Und ja. Wahrscheinlich denke ich irgendwas falsch und ja.
Genau. Ja, ja, genau. Oder das hat sie bestimmt noch zu anderen gesagt. Ja.
Wow. Ja, krass. Das war crazy. Was ist denn jetzt dein Preis außer diese ganzen Erfahrungen? Was kriegst du denn jetzt?
Das ist einmal so ein, also als Promotionsleistung wird das quasi betitelt. Da kann ich alles irgendwie gegenrechnen. Es sind insgesamt 2000 Euro, was so Vermarktung und sowas angeht.
Cool.
Da bin ich jetzt gerade im Gespräch mit dem, der dafür verantwortlich ist bei den Local Heroes, mit Tom, was genau darunter fällt und in welchem Fall ich das, also in meinem Fall, was ich damit verrechnen kann und was so die Pläne sind. Und das Zweite, was im Preis enthalten ist, ist ein First-Class-Deal mit RecordJet. Also RecordJet, ich weiß nicht, wie gut du dich auskennst mit diesen ganzen Distributoren.
Nee, nicht gut.
Genau, ich habe auch ewig gebraucht, bis ich da irgendwie durchgesehen habe. Wenn man quasi Musik fertig hat und man möchte sie irgendwie unter die Leute bringen, dann kann man sie ja entweder produzieren lassen über CDs oder man lädt sie halt hoch. So, und dieses Hochladen funktioniert halt über sogenannte Distributoren. Das heißt, man hat so verschiedene Anbieter, wo man sich registrieren kann. Da lädt man die eigene Musik hoch und die kümmern sich dann darum, dass es bei allen möglichen Streamingdiensten landet.
Die verteilen das dann.
Genau.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Und dann jeder hat halt so sein eigenes Angebot. Bei dem einen zahlst du irgendwie jährlich einen Fixpreis und dann kannst du so viel hochladen, wie du willst. Sobald du das aber kündigst, wird deine Musik komplett runtergenommen. Oder bei anderen zahlst du dann halt pro Single oder pro Album einen Betrag X und dann bleibt es auch da, auch wenn du das dadurch kündigst. Und RecordJet ist halt einer von diesen und ist auch, ich glaube, einer der größten. Und dieser First-Class-Deal ist so eine ganz individuelle Geschichte. Also ich habe es noch nicht so hundertprozentig verstanden, muss ich zugeben, was da der Inhalt genau ist. Ich weiß nur, dass es um eine Release-Planung geht, also passt bei mir perfekt, ne?
Ja.
Genau. Aber in welcher Form das nachher alles passiert und was da noch alles so mit drinsteckt, das weiß ich auch noch nicht. Das erfahre ich jetzt demnächst erst.
Fand ich gerade interessant, wie du das beschrieben hast mit diesem Verteilen, weil das bisher noch nicht so Thema war hier. Ich habe ja jetzt schon mit einigen MusikerInnen gesprochen, aber da hieß es halt irgendwie immer, ja, wir laden das dann auf Spotify hoch oder so. Mhm. Also dieses Private halt einfach, ne, sich in irgendwo einen Account anlegen und Sachen hochladen. Also dass man da jemanden dazu beauftragt, der das verteilt, wusste ich jetzt noch gar nicht.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt wirklich selber hochladen kann. Also ich kann es mir vorstellen,
ah, ja,
ich habe noch nie danach geguckt, glaube ich, weil es einfach so gängig ist, dass man das über diese Distributoren laufen lässt.
Vielleicht habe ich auch noch nie das erfragt. Mache ich beim nächsten Mal dann, wenn ich wieder jemanden aus der Musik hier habe, dann frage ich mal, wie das geht. Ja, ja. Als ich so über diese ganze Preisgeschichte nachgedacht habe, da ist mir was eingefallen aus meiner Erfahrung. Ich war mal bei einem Theaterworkshop und da war eine Schauspielkollegin dabei, die im selben Jahr, wo dieser Workshop stattfand, einen Preis gewonnen hat. Das war so ein lokaler Theaterpreis. Und wir hatten es bei diesem Workshop auch so von der Frage, wofür macht man das eigentlich alles und wie viele Menschen möchte man erreichen? Wie ist das mit dem Berühmtsein? Was wünscht man sich da und so? Also, und sie hat dann erzählt, sie war total überglücklich an diesem Abend, wo sie den Preis gewonnen hat. Sie hat dann Blümchen bekommen und auch ein Preisgeld und was weiß ich. Und danach war einfach alles wie vorher. Also sie hatte dann an diesem Abend das Gefühl, boah, jetzt ändert sich alles oder so, ne? Also es hatte sowas von, wow, frischer Wind. Und danach war dann nur noch halt ab und zu mal so ein Ja, Glückwunsch, aber es hat sich dann irgendwie nichts verändert. Und das, sie fand das jetzt nicht super schlimm, sie war jetzt nicht irgendwie tief betrübt, aber sie fand das eine spannende Erfahrung auch für sich, diese romantische Vorstellung davon, man verdient einen Preis und dann hat man es geschafft. Dann ist man irgendwie berühmt oder so. Bei dir ist es natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen anders, weil du ja jetzt noch Sachen kriegst tatsächlich, ne? Also es ist ja noch nicht vorbei.
Ja, also es irgendwie, da mischen ganz viele Gefühle irgendwie mit. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen und ich habe auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, ob das in der Branche, also an der Kreativbranche liegt oder ob das bei anderen Sachen anders ist, aber es wird ja auch sehr romantisiert, wie du schon gesagt hast, ne? Man bekommt ja immer nur das so eingespült von diesen ganzen, weiß nicht, so das beste Beispiel ist ja wirklich Tokyo Hotel, ne? Also Tokyo Hotel hat ja damals sogar auch beim Local Heroes mitgemacht und ist darüber dann quasi über diese ganzen Deals reingekommen, bevor die berühmt geworden sind. Und da denkt man halt auch immer, man muss nur eine bestimmte Hürde irgendwie erreichen und überspringen. Und wenn man die hat, dann geht's von alleine.
Ja.
Und das ist halt einfach nicht so, ne? Also
ja.
ich hab auch immer gedacht, es gibt so Punkt X, den muss man erreichen und dann läuft alles von alleine. Aber man muss sich trotzdem so dermaßen irgendwie den Arsch aufreißen und so viel Input irgendwie reinstecken, woran man vorher irgendwie nicht so gedacht hat, ne? Also ich merke auch zum Beispiel, Social Media ist so ein ganz, ganz großer Knackpunkt, womit man irgendwie viel machen kann. Und wenn man da nicht so der Typ für ist oder das nicht so beherrscht, dann hat man es extremst schwer. So. Und mir fällt zum Beispiel Social Media überhaupt nicht leicht. Also ich konsumiere gerne und bin gerne da unterwegs. Aber selbst so Content produzieren ist die Hölle für mich, weil ich das absolut, also gar nicht mal, es macht mir schon Spaß, aber diese Schnelllebigkeit, ne? Also dieses,
ja.
man hat dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen Arbeit in so ein Reel gesteckt und dann hat man es hochgeladen. Und dann ist es ja schon wieder vorbei und dann musst du eigentlich schon wieder nachproduzieren.
Ja.
Und dann denkst du so, oh, ich habe einen Hauptjob, wie soll ich das machen? Ich weiß gar nicht, wann ich mir die Zeit nehmen soll. Und deswegen merke ich das auch, dass man super viel Arbeit irgendwie trotzdem noch reinstecken muss und dass das nicht, also es bedeutet schon viel, aber es bedeutet nicht alles, ne, so einen Preis zu gewinnen. Das ist eher so eine Geschichte von, man weiß oder man hat jetzt das Feedback bekommen, dass das irgendwie gehört wird, die eigene Musik, und dass das irgendwie Potenzial hat. Aber das Potenzial zu entwickeln, zu entfalten, ist man immer noch der eigene Meister oder eigene Meisterin.
Mhm. Du machst nicht hauptberuflich Musik, aber wäre es dein Wunsch, dass das irgendwann so ist?
Voll gerne, ja. Ich weiß noch nicht, was das bedeutet, weil irgendwie kann das ja alles und nichts bedeuten. Von ich bin nur noch unterwegs auf Tour über ich werde Studio-Musikerin. Das kann irgendwie alles sein. So, ich wüsste gar nicht, was so mein Idealbild ist. Ich glaube, es geht halt viel über Ausprobieren. Deswegen bin ich momentan schon auf der, also visiere das gerade an und versuche mal zu gucken, was wirklich passiert, wenn ich 110% gebe, was dabei rauskommt. Und dann werde ich gucken, ob es mir gefällt oder ob ich irgendwas optimieren oder verändern muss.
Mhm. Ja, weil wir es jetzt gerade von Social Media hatten, ich setze deine Links in die Shownotes von dieser Folge. Da gibt es Instagram und YouTube und du hast auch eine Webseite. Da findet man dann auch deine neue EP, wenn sie draußen ist, und auch aktuelle Konzerttermine.
Genau.
Und was ich auch ganz schön fand, das möchte ich gerne noch erwähnen, weil mich das voll berührt hatte. Du hattest auf Instagram gezeigt, dass jemand eine Chorversion von deinem Song Benzin gemacht hat. Und das klang ja voll geil. Du hast dann so einen kurzen Snippet in deinem eigenen Reel halt gezeigt und hast dich ja vor allem bedankt, weil du es ja selber auch voll krass fandest. Da habe ich auch gedacht, wow, ne? Wenn einem das passiert, das ist ja schon eine tolle Wertschätzung.
Ja, auf jeden Fall. Das war auch so, also ich habe zwar gemerkt, also wir haben uns gegenseitig gefolgt, aber habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwie sowas kommt. Und das war dann so spontan, wurde es dann hochgeladen. Und ich habe gesehen, so, okay, crazy. Und dann waren wir auch noch im Kontakt. Und ach, eigentlich würden wir gerne mal zusammen so ein Konzert machen, dass das mit Chor im Hintergrund ist. Wir kriegen das nur leider irgendwie zeitlich immer nicht so richtig gemanagt, weil die auch nicht in der Nähe sind, sondern man müsste auch ein bisschen fahren. Aber das steht auf jeden Fall noch in meiner To-Do-List, weil ich glaube, das ist schon ein geiler
Klang. Das wäre geil, ja. Muss ich gerade an die Ärzte denken mit ihrem einen Konzert, wo sie diesen Schulmädchenchor im Hintergrund hatten.
Ja, stimmt.
Rock'n'Roll Realschule, das war's so.
Ja.
Kennst du dich mit Streamingdiensten ein bisschen aus?
Ja, also kommt drauf an, was. Aber im Groben
ja. Ich habe da nämlich mal eine Frage, weil ich bin bislang ein Boykottierer von Spotify, aus wahrscheinlich bekannten Gründen. Ne? Also ich habe tatsächlich kein Spotify. Dieser Podcast erscheint auch auf Spotify, weil ich auch so wie du einen Verteiler benutze, der das überall auf die Plattformen halt streut. Und da ist das halt noch dabei. Aber ich habe keinen Account, ich habe keine App auf dem Handy und ich höre darüber auch keine Musik. Was ich bislang benutzt habe, ich habe einen Tarif auf meinem Handy über Aldi Talk und da gab es bislang ein Musikpaket. Das wurde von Napster angeboten. Das sind die, die damals immer Musik illegal gestreamt haben und so. Jetzt machen sie es legal. Nur dieses Paket läuft jetzt leider aus. Anscheinend macht Napster dicht. Ich weiß es gar nicht, warum. Also ich habe das noch nicht so ganz rausgefunden, weil Aldi Talk selbst sagt einfach nur, ja, das endet jetzt, bitte ändern Sie Ihren Tarif dann zum ersten. So, ja, okay, cool. Das heißt, ich habe jetzt demnächst keinen Streamingdienst mehr auf meinem Handy. Und jetzt wäre meine Frage, was ist denn der beste Streamingdienst, den ich benutzen könnte, wo ich auch das Gefühl habe, dass irgendetwas beim Künstler ankommt oder so. Das wäre natürlich so das Beste. Oder gibt es das vielleicht halt auch wirklich gar nicht? Gibt es einen guten Streamingdienst?
Ja, also ich glaube, Streaming ist generell einfach wirklich, also ist einfach die minimalste Ausschüttung für KünstlerInnen. Also alle anderen Einnahmequellen sind irgendwie mit sehr großem Abstand irgendwie davor. Aber es gibt trotzdem auch große Unterschiede zwischen den Streamingdiensten. Mhm. Ich wüsste jetzt auch aus dem Bauch heraus gar nicht, wer den besten Tarif hat hinsichtlich Ausschüttungen an die KünstlerInnen. Aber ich weiß, dass viele immer auf Tidal schwören. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit auch schon zwei andere Namen gehört, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber ich glaube, da gründen sich auch gerade nach und nach immer neue, die auch genau darauf wahrscheinlich so ein bisschen aufspringen wollen und das irgendwie verbessern wollen. Es ist auch schwierig für uns KünstlerInnen da irgendwie mit Spotify umzugehen, weil auf der einen Seite, ich würde es auch am liebsten komplett boykottieren und auch gar nicht mehr die Musik da irgendwie hochladen. Auf der anderen Seite ist man gerade mit so einer geringen noch Reichweite einfach darauf angewiesen, darüber auch neue Hörerschaft irgendwie zu generieren. Ja. Ne? Und das ist halt so ein kompletter Widerspruch irgendwie in sich. Mir fällt es schwer, da irgendwie eine Entscheidung zu treffen und man zöge das immer weiter raus. Mhm. Aber wir unterhalten uns auf jeden Fall auch sehr häufig darüber und immer so ein bisschen, ja, sind am Überlegen, wie man das am besten boykottieren kann. Das ist wie mit allen gesellschaftlichen Boykottversuchen. Man muss halt irgendwie gemeinschaftlich machen, sonst wird's nichts, ne?
Hallo, hier ist die Leni aus der Zukunft. Ich wollte mich mal hier kurz melden mit neuen Erkenntnissen zum Thema alternative Musikstreamingdienste. Ich habe nämlich einerseits inzwischen ein bisschen recherchiert und zum anderen habe ich eine Umfrage gemacht auf Mastodon und Instagram. Ich habe da einfach mal die Musikbubble gefragt nach ihrer Meinung und ihren Erfahrungen und Folgendes ist dabei rausgekommen. Empfohlen wurden mir vor allem Qobuz oder Tidal. Ich weiß nicht, ob man Qobuz so ausspricht. Q-O-B-U-Z oder Tidal. Tidal ist eben das, was ja auch Tomkin schon empfohlen hat. Bei beiden ist die Bezahlung deutlich besser als bei Spotify. Während eine Künstlerin bei Spotify für 1000 Streams ca. 2,70 Euro bekommt, sind das bei Qobuz knapp 18 Euro. Zumal bei Spotify ja auch erst ab 1000 Streams überhaupt erst Geld fließt. Interessant ist auch Apple Music. Durch Querfinanzierung können die es sich nämlich leisten, jeden einzelnen Stream zu bezahlen und nicht eben erst ab 1000 wie bei Spotify. Die Bezahlung bei Qobuz ist wohl die beste. Grundsätzlich ist aber der direkte Kauf bei der Künstlerin natürlich immer noch am besten. Und zwar nicht unbedingt nur Vinyl oder irgendeine Platte, sondern auch der digitale Download. Da verdient die Künstlerin am meisten. Falls ihr noch mehr Informationen habt oder Erfahrungen teilen wollt, macht das gerne, haltet mich da gerne auf dem Laufenden und ich streue das auch gerne. So, jetzt geht's weiter. Wie geht's jetzt 2026 weiter bei dir? Kriegst du jetzt vor allem erstmal gesagt, wie das mit der EP und diesem, du hast es vorhin wie genannt, Release-Plan läuft?
Genau, Release, ja, hindern wir es Plan.
Ja.
Ist auf jeden Fall auch Promo irgendwie mit dabei, glaube ich. Irgendwie sowas, ja.
Okay, also das ist jetzt das nächste Projekt, ne? Also die EP im März.
Ja. Ja. Die erscheint ja jetzt am 6. März und für den 21. März ist auch eine EP-Release-Show hier in Rostock angesetzt.
Cool.
Und da wird sich auf jeden Fall mit vollem Fokus vorbereitet. Ja, und dann habe ich vor, auch gerne mal in anderen Städten zu spielen und das ein bisschen auszubauen. Mhm. Ist irgendwie super schwer, hier aus MV irgendwie rauszukommen. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, ich habe 5 Jahre mal in Hamburg gewohnt. Da war das irgendwie einfacher, auch mal in andere Städte zu kommen. Aber vielleicht ist einfach, hat sich das insgesamt so ein bisschen verändert. Ich weiß es nicht. Aber ich habe immer das Gefühl, dass der Osten so ein bisschen belächelt wird, was so ja Musik und auch Kunst so ein bisschen angeht. Als ob so man denkt, naja, die sind noch nicht so weit da. Da kommt nur so altbackener Scheiß her oder so. Ich weiß es nicht genau. Ja, aber mal gucken. Hätte ich auf jeden Fall Lust drauf.
Wie sieht denn ein Konzert von dir aus? Also was erwartet einen, wenn man auf ein Konzert von dir geht?
Also ich versuche auf jeden Fall bei Konzerten irgendwie immer Mehrwert reinzubringen, weil ich das selber als Konsumentin irgendwie schwierig finde, wenn ich zu einem Musiker oder Musikerin gehe auf ein Konzert, möchte ich irgendwie nicht, dass die Platte mir einfach 1:1 wiedergegeben wird, sondern ich möchte irgendwie Mehrwert haben. Das kann halt durch ganz viele Sachen passieren, sei es durch irgendwie neue Arrangements der Songs oder durch Interaktion mit dem Publikum oder durch ein mega geiles Bühnenbild oder irgendwie Lichtshow oder irgendwas. da versuche ich immer irgendwie so ein paar Sachen mit zu integrieren und die ja zu konzeptionieren, dass es da irgendwie Mehrwert ist. Also jetzt gerade für die EP sind wir mal oder wollen wir mal versuchen, ein bisschen mutig zu sein und da ein paar Sachen mal zu integrieren, die wir vorher nicht so uns getraut haben. Da will ich jetzt aber noch nicht so viel verraten.
Okay.
Aber es sind jetzt keine großen Sachen, ne? Aber es sind manchmal so Sachen, die einfach mit viel Aufwand verbunden sind, weil man da irgendwie sehr lange drauf rumdenken muss. Und Ideen sind manchmal gut, aber die Umsetzung wirkt dann auch manchmal sehr laienhaft. Da irgendwie Professionalität reinzukriegen, ist manchmal eher so das Schwierige.
Wie gehst du so mit Publikum um? Also fällt dir das leicht, dann auch eine Connection zum Publikum herzustellen? Quatschst du auch ein bisschen mit denen von der Bühne aus?
Fällt mir unheimlich schwer. Also ich habe auch sehr, sehr große Bühnenangst. Es ist ein bisschen besser geworden jetzt die letzten Monate. Gerade wenn so viel Regelmäßigkeit in den Konzerten drin ist, dann geht's irgendwann nach einer Weile. Aber es fällt mir unheimlich schwer, irgendwie zu interagieren, weil das halt auch was ist, was man irgendwie nicht planen kann. Also ich habe das einmal ausprobiert und habe halt gesagt, okay, ich scripte mir das irgendwie vor, was ich sagen will. Und das war die absolute Katastrophe, weil es ist wie bei Vorträgen, wenn man so einfach seinen Vortrag durchhecheln will und dann kommt so eine Zwischenfrage, die überhaupt nicht passt, weil man hat schon so einen Übergangsslogan und dann denkt man so, wieso quatschst du jetzt?
Ich hab was anderes. Geh bitte weg.
Genau. Und ja. Also das verunsichert mich noch viel mehr, als wenn ich einfach nur so ein Grobkonzept habe und dann wirklich interaktiv da reingehe. Aber es erfordert halt sehr, sehr viel wieder eine Kontrolle abgeben und auch sehr viel Mut einfach auch mal Sachen auszuprobieren und so stehen zu lassen und sich selber zu vertrauen, dass das die Interaktion schon irgendwie gut wird. Aber ja, also ich habe mehr Angst vor der Interaktion mit dem Publikum, als die Songs an sich zu präsentieren, sagen wir so.
Und du gehst mit Bühnenangst trotzdem auf die Bühne. Warum?
Weil ich gelernt habe, dass Angst nicht dadurch zu besiegen ist, dass man sie vermeidet oder dass man Situationen vermeidet, die sie auslösen, sondern dass man genau in die Situation geht. Natürlich irgendwie geplant, ne, und nicht komplett blind rein, weil das verstärkt die Angst im schlimmsten Fall. Aber wenn man da irgendwie ein Konzept hat und auch immer wieder dran arbeitet, wovor habe ich gerade Angst, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte und ist das wirklich so schlimm, habe ich schon gemerkt, wie gesagt, dass sich ja die Angst dann auch so ein bisschen verringert.
Cool, sehr mutig. Soll ich mal meine letzte Frage stellen?
Ja, mach mal.
Was wünschst du dir?
Ich versuche mal, so viele Ebenen abzureißen wie möglich. Also ich glaube, ich fange mal so schwer an, wie es geht. Ich fange mal ganz global an.
Ich halte mich mal fest irgendwo, ja?
Also weiß nicht, global würde ich mir irgendwie wünschen, dass die politische Situation irgendwie ein bisschen einfacher wird, in so vielen Hinsichten irgendwie. Ist gerade, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen irgendwie schwierig, gerade auszuhalten. Ich würde mir wünschen, dass irgendwie für nicht nur für Menschen, auch für alle anderen Lebewesen irgendwie ein lebenswertes Leben geben kann. Bin sehr dem Tierschutz verfangen und freue mich da immer, wenn ich irgendwie auf Vereine treffe, die größer werden und Tierschutz betreiben mit Erfolg. Ansonsten, dass wir, glaube ich, gesellschaftlich, um die nächste Ebene anzubrechen, mehr miteinander konstruktiv in Gespräche gehen, das würde ich mir wünschen. Ich merke auch, dass es mir manchmal schwerfällt, gerade umso emotionaler Debatten sind, egal worüber, desto aggressiver wird auch die Kommunikation, was ich auch irgendwie verstehe, weil es betrifft einen ja irgendwo im Kern auch persönlich. Aber da mal so einen Schritt zurückzugehen und daran zu denken, dass wir alle irgendwie nur gut leben wollen und dass auch andere Meinungen, wenn sie nicht gerade diskriminierend sind, auch gehört werden können, dürfen und sollen. Ja, und irgendwie Kompromissbereitschaft zu zeigen, ne? Ja, würde ich mir wünschen, persönlich. Ich glaube, ich würde mir wünschen, manchmal ein bisschen positiver zu denken. Ich gucke, habe ich heute auch gerade gesagt, ich gucke ganz oft eher auf das, was nicht so gut ist, anstatt mich auf Sachen zu fokussieren und darüber zu freuen, was schon gut läuft. Mir ist es auch manchmal, fällt mir das auf, wenn so jemand mich nach meiner Meinung fragt zu irgendwas, dann gucke ich drauf und ganz viele Sachen sind dann schon gut. Und da gehe ich aber gar nicht so richtig drauf ein, weil für mich das dann so selbstverständlich ist, das ist halt gut und gucke halt nur, so ich scanne nach Fehlern. So, das würde ich mir wünschen, dass ich da ein bisschen positiver werde. Und für die Musik würde ich mir irgendwie wünschen, ich habe gar nicht so ein, also ich habe schon irgendwie einen Fahrplan, das will ich nicht sagen, natürlich will ich irgendwie mit meiner Musik erfolgreich sein und ich möchte, dass Leute meine Musik hören, aber wie das passiert, bin ich irgendwie super offen und freue mich einfach, wenn ich in Bewegung bleibe. Deswegen glaube ich, würde ich mir einfach wünschen, dass ich weiter in Bewegung bleibe und nicht irgendwie verharre oder gelähmt bin und einfach weitermachen kann mit einem guten Gefühl. Ja.
Schön. Dann wünsche ich dir das einfach auch. Das mit dem Globalen, das wünsche ich mir auch. Ich habe heute mal wieder eine Petition für ein Böllerverbot unterschrieben. Mhm. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber es wird ja seit Jahren darüber geredet und ich finde, es wird echt mal Zeit. So ja. Von wegen Tierschutz und so, ne, fällt es mir auch gerade ein. Also ja, da schließe ich mich an und ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich fand es ein ganz interessantes Gespräch. Ich finde es ganz abgefahren, was du machst und bin auch einfach sehr gespannt, was noch kommen wird. Würde dir auch gerne die Tür aufhalten, falls du sagst, du möchtest nochmal wiederkommen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass bei dir jetzt in 1-2 Jahren vielleicht Dinge wieder ganz anders aussehen oder du vielleicht wieder ganz neue Projekte am Start hast. Also wenn du nochmal erzählen willst, darfst du gerne nochmal kommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und auch die erneute Einladung. War schön, hier zu sein und habe mich sehr aufgehoben gefühlt.
Und vielen Dank euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Das war Backstage Folge 199. Halte die Augen offen nach Folge 200. Die kommt noch in diesem Jahr, wahrscheinlich um Silvester herum. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. In den Shownotes findet ihr alle Links zum Backstage-Podcast und zu Tomken. Schaut gerne mal rein. Und wie immer freue ich mich auch wieder über neue Anfragen, natürlich auch im neuen Jahr wieder. Wenn ihr also gerne mal hier im Backstage-Podcast von euch und eurer Kunst erzählen möchtet, sei es Musik oder Schauspiel, Theater, Film, Tanz, Literatur, bildende Kunst oder was auch immer, dann meldet euch gerne bei mir, am besten per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de oder schaut, wie gesagt, einfach mal in die Shownotes, da findet ihr auch alle Links und wie man mich kontaktieren kann. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Falls ihr arbeiten müsst, vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt entspannte Schichten. Falls euch die Feiertage nicht so gut tun sollten, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Kraft dafür. Ich denke an euch und es wird vorbeigehen. Und alle, die Weihnachten genießen können, tut das, tut euch was Gutes, gönnt euch was. Und wir hören uns zur Folge 200 wieder an Silvester. Und dann geht's natürlich auch im neuen Jahr weiter mit neuen GesprächspartnerInnen. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, wünsche euch alles Gute und bis ganz bald. Tschüss!